es ist höchste Zeit für Après-Ski. Grüß euch miteinander. Nach dem Weltcup-Auftakt in Sölden, da stellt sich aus Schweizer Sicht in erster Linie die Frage, überkommen wir in diesem Winter ein ernsthaftes Österreich-Problem? Ich diskutiere das mit dem libanesischen Salonmeister von 1969, Bernhard Russi. Grüße, Bernhard.
Grüße, Bernhard.
Ja, schauen wir zurück auf das Sölden. Ich meine, wir haben aus Schweizer Sicht den grossartigen Sieg von Marc Odermatt. Wir haben bei den Frauen die Lara Gut auf dem Podest. Aber wir haben bei den Frauen eine österreichische Siegin mit Julia Scheib. Im Slalom, im Riesenslalom der Männer haben wir zweit Marco Schwarz, viert Stefan Breinsteiner und der Haser auch in den Top 6. Also die sind deutlich stärker, als sie im letzten Winter waren. Was ist da passiert?
Ich glaube, wenn man gemeint hat, dass jetzt die Österreicher weg vom Fenster sind, nach dem letzten Winter, oder sagen wir, einem Teil vom letzten Winter, da hat man sich ja grausam getuscht. Das darf man einfach nicht. Ein Skiland wie Österreich darfst du nicht abschreiben. Und trotz der wahnsinnigen Erfolge, die wir das letzte Jahr ja hatten, haben sie doch ab und zu gezeigt, zu was sie fähig sind. Immerhin der Weltmeister ist ein Österreicher geworden. Das darf man auch nicht vergessen. Am Gegenschluss haben wir schon gemerkt und sehr wahrscheinlich haben sie jetzt auch die richtige Einstellung zu der Sache gefunden. Sie brüllen nicht mehr alle ins gleiche Tasche, Handtuch rein, sondern sie sagen, wir sind stark genug. Haben anscheinend auch gut trainiert, haben sich gegenseitig aufgepusht, allen voran. Ich meine, dass der Marco Schwarz so grausam ist, wirklich sensationell Ski gefahren. Ich glaube, immer noch nicht total am Limit, was ich auch verstehe. Aber das habe ich nicht erwartet, dass er bereits wieder so weit ist. Ich muss aber auch dazu sagen, ich kenne natürlich die Trainingsresultate vom Sommer. Kenne ich nicht, das ist das eine. Und zweitens ist es sehr schwierig, so Trainingsresultate auch richtig einzuschätzen.
Aber
wegen dem haben wir haben wegen dem nicht ein Österreicher-Problem. Im Gegenteil. Ich glaube, wenn die Österreicher wieder ein bisschen näher kommen, dann wird es für Mengen und einen wird's dann halt wieder ein bisschen spannender und interessanter.
Aber gleich, da ist das Training in Sölden angesprochen. Aber sie haben im Prinzip den Rennhang in der Woche vor dem Rennen, oder haben sie quasi exklusiv für sich?
Ja, absolut. Das ist ein riesen Vorteil. Also nicht nur mental, sondern auch technisch. Du bist dich an die Steilheit gewöhnt. Du weißt, mehr oder weniger kannst du nicht unglaublich andere Kurssetzungen machen. Die Kurssetzungen sind sicher jetzt im ersten Lauf ein bisschen drehender gewesen als normal, aber sonst gibt es eigentlich dort keine Überraschungen. Und das kannst du im Training natürlich absolut bereits einschieben.
Also, du erwartest die Österreicher in den nächsten Riesenslaloms nicht mehr ganz so stark wie beim Heimspiel in Sölden?
Doch, ich erwarte sie nach wie vor gleich. Also, du kannst nicht in Sölden jetzt so gut Riesenslalom fahren und auf einmal ist es weg. Aber ich glaube, wir haben schon noch Munition hinten dran, die dem können entgegenwirken können. Also immerhin hat der Tunnel und der Meier nicht das gebracht und nicht das können bringen, wo sie eigentlich wirklich auch im Stand sind. Die werden dort den Anschluss noch führen, ganz klar finden. Und dann wird es einen grossen Kampf auf dem Podest geben. Andere Rennfahrer, wie der Christoffersen zum Beispiel, der jetzt halt einfach so ein bisschen verschwunden ist, aber man spürt, er ist da und wird sicher, wenn seine Verhältnisse da sind, wird er sicher auch können ganz vorne mitmischen.
Und du hast jetzt ganz super aufarbeitet, die ersten zwei Riesenslams von diesem Jahr. Und weil du einer der grössten Womanizer bist in der Geschichte vom Alpinen Ski-Weltcup, fangen wir mit den Frauen
an. Ich bin ein Riesen-Womanizer. Ich schaue alle Frauen rennen. Das ist hochspannend und ich bin froh, dass ich es geschaut habe. Ich habe das Gefühl, dass ich in Sölden technisch gesehen noch nie so ein gutes Niveau hatte.
Tatsächlich?
Ja, wirklich. In anderen Jahren ist
das
mir so...
Das ist jetzt einfach, weil im Moment Dico Voice angesagt ist.
In anderen Jahren, gut, sind so die ersten vier, fünf sind richtig allen davon gefahren und nachher hat es dann aber böset. Und ich muss sagen, sagt man, wenn man das ganze Rennen angeschaut hat, auch spätere Nummern, 38, da sind richtig gute Fahrten zu sehen gewesen. Ich sage jetzt aus technischer Hinsicht. Im Wissen auch, dass es nicht die einfachsten Verhältnisse gewesen sind. Das ist zum Teil schwierig gewesen. Bei den Frauen vielleicht noch eher okay, auch von der Sicht her, bei den Männern dann sehr schwer. Aber, ich meine, wenn so ein Julia Scheib mit dieser Art und Weise, wie die gefahren ist, das ist unglaublich.
Vor allem im ersten Lauf.
Ja, aber gleich hast du das Gefühl gehabt, du musst ja die noch wecken, Gottverdorie, komm, Meidi, mach etwas. Mhm. Die hat mit einer Sonne, mit so viel Gefühl, ist sie den Riesenslalom gefahren, das ist wirklich grandios gewesen. Grandios.
Lara gut dritte, die zwei beste Schweizerin, glaube mit der Camille Rasch 15. oder 16.
Ja.
Also es hat einiges mehr gezeigt, wenn die Lara gut Berami nach dieser Saison aufhört, dann bekommen wir ein Problem bei den Frauen.
Dann sind die anderen einen Rang weiter vorne und das reicht dann natürlich ja. Eben auch noch nicht.
Oder? Ja, genau.
Ja, mal, da hast du recht und das ist ja nicht etwas, was wir jetzt erst seit dem Samstag weiss, sondern man weiss ja das schon länger, dass das Feld von diesen Riesenslalom-Fahrerinnen halt nicht so, von den Schweizerinnen, nicht so dicht ist, wie man das gerne möchte. Camille Rasch, glaube ich, ist immer noch in Gedanken, sie ist Slalom-Weltmeisterin, gell? Sie ist ein Slalom-Fahrer.
Ja, aber sie ist ja mal deutlich besser als ein Slalom gefahren.
Ja, aber wenn du natürlich zwischen ihnen dann aufs Mal Weltmeisterin wirst in einer Disziplin, dann ist einfach rein mental, auch in der Training. Das ist dann halt einfach viel, viel wichtiger. Das ist anderen auch schon passiert. Und wenn die Holdener, ist ab und zu fähig, wieder ein gutes Rennen zu fahren, aber auch bei ihr genau das Gleiche. Sie ist eine Slalomfahrerin, die richtigerweise den Riesenslalom auch mitnimmt.
Aber eben, auch die Wendy Holdener ist schon deutlich besser Riesenslalom gefahren, als sie das in Sölden gemacht hat.
Ja, das wird sie sehr wahrscheinlich auch bestätigen, wenn sie gefragt. Ich konnte mit ihr nicht reden können, aber ich glaube, das ist auch ihre Meinung, ja.
Ich habe jetzt immer gelesen, dass wir grosse Talente haben, beispielsweise die Sue Piller oder die Zender-Zwillinge. Aber jetzt sind die beiden, die sind ja nicht mehr 17, wie beispielsweise eine Kulturi, sondern die kratzen auch schon der 20er. Da hätte ich jetzt ein bisschen mehr erwartet. Du nicht.
Ich muss mich da fragen, ob wir nicht all ab und zu wenig Geduld haben, oder? Kaum haben wir wieder einen neuen Namen entdeckt, irgend an einem Ort, dann tun wir die aufstilisieren, dass die ganz grossen Entdeckungen sind, dass das unsere nächsten Lara Gutz und Wendy Holdener und wie sie alle heissen sind. Vielleicht sind sie das. Die haben ja das Talent, die haben ja die Voraussetzungen, dass man das auch bringt und kämpft auch mit den Fisspunkten über die Jahre hinweg, dass sie dort näher dazu ankommen. Aber vielleicht tut man sie allzu früh ins Schaufenster stellen. Lass man doch denen jetzt ein bisschen Ruhe und lass man sie jetzt auch zuerst ein bisschen Weltcup-Luft schnuppern. Das ist nicht nichts, oder? Das sind halt grosse Schritte. Das ist halt ein ganz anderes Umfeld als Europacup oder die normalen Fissrennen. Ich bin da immer ein bisschen vorsichtig und warte, weil im Voraus schon zu sagen, das sind's denn, das ist verdammt schwer. Die kennen wir vielleicht noch gar nicht. Die nächste Lara Gut kennen wir zwei vielleicht noch gar nicht. Die gibt's irgendwann an einem Ort, das glaube ich. Das wird wieder passieren, es wird wieder kommen. Aber jetzt vielleicht sogar zu wagen und zu sagen, ja, nein, das ist nicht so das, was wir uns erhofft haben. Von den Resultaten, die wollen ja auch mehr, das ist ja auch klar. Wenn du 7 Sekunden verlierst in einem ersten Lauf, dann kann das sicher nicht das sein, was du erwartet hast. Aber die brauchen Zeit. Und wenn dann die Qualifikationen zurecht sind, dann werden sie auch ihre Resultate bringen, bin ich sicher.
Ich muss dir ausnahmsweise mal recht geben. Ich kenne die nächste Lara Gut-Berami tatsächlich noch nicht. Ich hoffe einfach, die nächste Lara Gut-Berami bringt ein bisschen eine professionellere Einstellung mit, was den Umgang mit den Medien anbelangt. Also, wir müssen das ansprechen. Sie boykottiert seit etwa einem Monat den Blick. Sie hat angekündigt, oder, dass sie in diesem Winter nicht nur nicht mit uns reden, sondern unser Frauenreporter, der Matthias Germann, ein hochanständiger Zeitgenoss, der muss jedes Mal, wenn Lara in den Zielraum kommt und mit den anderen Medien redet, dann muss er den Zielraum verlassen. Du bist ja einer der grössten Medienprofis, die es gibt. Als Ski-Allmeister.
Ja, das würde ich jetzt nicht unterstreichen. Nein, überhaupt nicht. Ich gehöre zu
also
der ganzen
hast
Masse.
Hast du mal ein Medium boykottiert?
Nein, würde ich auch nicht. Weil, also, einfach etwas ganz Allgemeines. Es ist eine freie Welt. Es kann jeder das machen, was er will. Das machen, was er richtig findet. Nur, da ist jetzt ein grosses Nur, er muss es dann konsequent machen. Wenn man auf die Bühne geht, dann weiss man, was man macht. Und damit meine ich alle. Wenn man auf die Bühne geht, dann will man Applaus, man will das Scheinwerferlicht, man ist im Scheinwerferlicht, man weiss, man ist dort ausgestellt. Es ist eine professionelle, wirtschaftliche Angelegenheit. Ohne Medien funktioniert die Wirtschaft nicht.
Ja.
Ohne Medienpräsenz ist kein einziger Sponsor interessiert an dir, ist kein Skiausrüster interessiert an dir. Jetzt kannst du das ein bisschen relativieren, indem du einfach übergut bist, so gut bist, dass du sagst, mir ist das schnurzegal, ich brauche die Medien gar nicht. Lara Gut hat jetzt, schon seit Jahren, das muss man ihr natürlich lassen, da sind wir uns ja einig, hat die Qualität, dass sie eine der besten Skirennfahrer ist, vielleicht von allen Zeiten, sie gehört in die Schublade Lindsay Vonn, Michaela Schifrin und so weiter. Dort innen gehört sie. Ich verstehe es nicht. Ganz ehrlich gesagt, ich verstehe es nicht. Obwohl wir uns natürlich seit Jahren daran gewöhnt haben, dass Kommunikation mit der Lara schwieriger ist als mit anderen. Weißt du was? Ich frage mich hier und da, ob das ein Sprachproblem ist.
Ach, du, ich meine, die reden ja sensationell Deutsch.
Ja, genau.
Oder?
Genau. Alle denken das. Und es stimmt ja auch. Sie redet sehr gut, sie versteht alles, aber sie denkt Italienisch. Und ich frage, das ist jetzt einfach mein... Ich überlege mir ab und zu, ist das vielleicht der Druck, wo du etwas willst, aus frischem Gedankengut willst kommunizieren, und es kommt das Wort und die Wörter kommen jetzt einfach nicht genau so, wie es sollte kommen. Dass sie dann unter Druck ist und halt Sachen entscheidet, die ich absolut verurteile. Ich finde das nicht gut, wenn du so mit der Presse umgehst. Du kannst mit jemandem Klartext reden,
genau.
Wenn etwas nicht gestimmt hat,
ja.
Wenn etwas falsch war.
Ja.
Aber dann muss man Klartext reden miteinander.
Und das ist ja genau der Punkt, Bernhard. Sie hat bis zum heutigen Tag hat sie nie mit unserem Frauenreporter Matthias Germann geredet und ihm erklärt, warum sie nicht mit uns reden
will. Obwohl er sie gefragt hat.
Also er kommt er kommt ja im Moment gar nicht mehr an sie her. Also er muss ja auf Distanz gehen, oder wir alle vom Blick müssen auf Distanz gehen, wenn sie kommt. Was würdest du als Direktor von Swissski, der Lara, sagen?
Ich würde sie probieren, abzustimmen. Ich würde sie probieren, wieder auf die normale Basis zurückzukommen, miteinander einen Kaffee trinken, in den Ausgang gehen oder halt vielleicht anstatt einen Kaffee ein Gläschen aus dem Pocalino, ein Gläschen rot wie aus dem Tessin. Einfach an einen Tisch hinhocken und sagen, hey, Moment, wo haben wir überhaupt das Problem? Können wir das ändern? Können wir das korrigieren, wenn es zum Korrigieren ist? Dann muss korrigiert werden. Noch wissen weder ihr noch ich, was der wirkliche Grund ist. Und das finde ich eigentlich schon schade. Ist auch schade. Es ist schade für alle. Ist auch für sie schade. Ihr hilft das gar nicht.
Nein, vor allem nicht nach der Karriere. Ja. Ich meine, im Moment ist sie in einer Position als Skirennfahrerin, wo sie das tatsächlich sehr wahrscheinlich nicht mehr nötig hat.
Ja, sie ist gut genug. Ja. Genau, sie kann es mit den Resultaten natürlich wettmachen.
Ich mag mich noch erinnern, ich bin wahrscheinlich der erste Deutschschweizer Journalist, der 2007 eine Geschichte gemacht über sie, wo sie mit noch nicht ganz 16, ist Vize-Weltmeisterin geworden bei der Junioren-WM in Zalchensee. Und da weiss ich noch, als ich die Geschichte habe gemacht mit ihr, hat sich der Vater Pauli herzlichst bei mir bedankt, oder? Und gesagt, endlich, oder? Schreibt einmal jemand etwas über uns, oder? Und das ist für uns so wichtig, dass wir das diesen Sponsoren, unseren Treuen können zeigen.
Ja, du redest jetzt eine Zeit an, wo sie sicher auch offiziell haben müssen akzeptieren und das einverstanden sind, dass sie die Medien brauchen, ja, zum Überleben. Genau. Es war ein Familienunternehmen, ja, wo Präsenz in den Medien gebraucht hat. Du kannst auch als Athlet, du kannst nicht immer mit allem einverstanden sein. Und hinterher würdest du halt ein Komma an einem anderen Ort, ja, oder vielleicht Wortwahl ein bisschen anders. Aber solange es nicht deine eigenen Aussagen sind, darfst du das eigentlich nicht korrigieren. Wenn die Meinung von einem Journalist, der das ganz neutral angeschaut hat, so ist, dann musst du dem die Meinung lassen. Du hast es ja nicht gesagt, sondern es ist einfach eine Meinung. Es ist ein Empfinden, das im Moment entschieden wird und dann muss man das auch akzeptieren. Also noch einmal, wenn du auf die Bühne gehst und das Licht brennt und du Applaus willst, dann musst du auch mit einer anderen Sache leben können. Das gehört dazu.
So wie es der Harald Juncker mal gesagt hat, oder? Es ist mir egal, was Sie über mich in der Zeitung schreiben. Hauptsache, Sie schreiben meinen Namen richtig. Hat ein bisschen Optik,
gut,
oder?
Gut.
Reden wir über einen Mann quasi zu der Antithese von der Lara Gut, Marco Odermatt. Wahrscheinlich der mit dem Professionellsten umgeht mit den Medien. Und es sind ja unzählige Anfragen, die kommen. Und ich staune immer wieder, oder, mit was für einer Geduld, dass er das alles abarbeitet. Und es hat ja schon Leute gegeben, die gesagt haben, ja, der macht viel zu viel, der müsste man irgendwo durch, dort ein bisschen zurückhalten. Aber, die Ergebnisse auf der Piste, die reden ja ganz andere Sprache.
Ja, jetzt, abgesehen von der Piste, ich glaube, das ist seine ganz grosse Stärke. Wenn wir das Gefühl haben, dann mache ich viel zu viel, dann glaube ich, macht er genau das. Und er macht es ja nicht aus Zufall, sondern er macht genau das, was er das Gefühl hat, das mag es leiden, das ist wichtig. Ich glaube, dass er sehr stark priorisieren tut, also er hat Prioritäten, wo halt einfach ganz klar sind. Und dann hat er ein, so wie ich das empfinde, ein unheimlich gutes Zeitmanagement, dass alles zusammen richtig organisiert ist und auch nicht zu lang geht. Also ich glaube, der Marco hockt nicht an einem Tisch und schnurrt einfach 3-4 Stunden mit irgendjemandem, wenn alles schon gesagt ist, oder? Das ist das eine. Ich glaube, das ist eines von seinen ganz, ganz grossen Stärken.
Jetzt hat er in dem Sollte der 46. Weltcup eingefahren. Und es gibt ja das ewige Ranking, oder, von den Weltcup-Siegen. Es ist dort Exequo mit dem Marc Girardelli an 5. Stelle. Es sind noch 4 vor ihm. Alberto Tomba mit 50 Sieg. Hermann Mayer mit 54. Marcel Hirscher 67. Und Ingemar Stenmark 86. Ich habe kürzlich mit dem Carlo Janka telefoniert und er gesagt, oh, ich glaube, der Rodi würde all die Rekorde brechen. Also die 8 Gesamtweltcup-Siege vom Hirscher und der Rekord vom Stenmark. Und ich glaube, wenn der gesund bleibt, ist das tatsächlich möglich, oder?
Es ist alles möglich. Es ist für mich nicht so wichtig. Mhm. Also für mich persönlich ist es nicht so wichtig.
Der Stenmark-Rekord, von dem reden wir jetzt irgendwas, wo durch seit 40
Jahren. Wir reden auch Rekord, die eigentlich gar nicht verglichen werden können. Es sind andere Zeiten gewesen, es sind andere Gegner rum gewesen, es ist eine andere Zeit gewesen. Okay. Es ist für mich nicht wichtig. Mhm. Für mich ist wichtig, dass der Odi, wie er gesagt hat, still hier ist, dass er einfach nur da ist, und zwar auf eine Art und Weise, die mich tief beeindruckt hat. Ich meine, man kann jeden einzelnen Sieg, ist ja irgendwie eine Geschichte. Aber der Sieg jetzt da in dem Sölden, wie der Stand gekommen ist, ausgefallen das letzte Jahr, dann ist halt immer so das erste Rennen auf dem Gletscher bei solchen Verhältnissen ein verdammt schweres Rennen gewesen, von der Sicht her. Auch die Piste ist ja auch nicht so, vor allem im zweiten Lauf. Ich meine, da hast du dann schon müssen, die richtige Stellung haben, die richtige Abstimmung hast du müssen haben, auch vom Material her gesehen, dass es geklappt hat. Und ich bin tief beeindruckt gewesen. Ein Blitzstart, was mich nicht überrascht hat, weil er halt einfach athletisch, sehr wahrscheinlich der Beste, nicht nur sehr wahrscheinlich, ich glaube, er ist athletisch der Beste von allen zusammen, in jeder Beziehung. Da sehe ich den E-Hammer am Start, oder? In dem Moment, wo einfach allen irgendetwas am Überlegen ist, dass er den Blitzstart angelegt hat. Und nachher, irgendwo an einem Ort, wo es dann oftmals auf den Drehen und steiler geworden ist, einfach gewusst hat, was kann ich? Er hat gewusst, wie stark er ist und was es braucht, um den ersten Lauf gescheit zu überleben.
Und im darum, Gegensatz zum letzten Jahr, genau, oder, wo er im ersten genau. Lauf
und darum hat er auch, und darum hat er auch dort in der Zwischenzeit den Rückstand ein bisschen eingefahren. Und im zweiten Lauf wieder ähnlich, klar, es ist nicht mehr möglich gewesen, dass du auf die Zeit ankommst, von was der Haser hat, glaub, die zweite Laufbestzeit gehabt. Da ist er etwa eine Sekunde, fast eine Sekunde hinten dran. Aber verständlich, oder? Also sind die Bedingungen, da ist Piste, das ist eine Rumpelpiste gewesen. Und dass er dort so mit einer inneren Uhr das oben runtergefahren hat, ohne, also ich bin sicher, der Odi hat keinen Moment daran zweifelt, dass er das Rennen, wenn er so weiterfährt, wenn nichts mehr passiert, sagen wir im 10-letzten Tor oder im 15-letzten Tor, dass es nicht lange tut. Weil die innere Uhr, die tut sich ja auch, da ist das Vertrauen, das du mitbringst, das Können, selbstverständlich, zu wissen, einfach überzogen sein, das, was du machst, ist richtig. Der Ski, den du am Fuß hast, ist der beste Ski. Ist übrigens auch ein verrücktes Thema, dass das immer wieder funktioniert. Und dass du aus einem kleinen Vorsprung, was sind das gewesen? Ein Hundertstel, glaube ich, sind.
Also er ist nach dem ersten Lauf ist er ein Hundertstel vorher gewesen und dann
hat er am Schluss. Ich komme in die Distanz, das sind 16 Zentimeter, oder? Mhm. Und er gewinnt das Rennen mit 3,8 Meter Vorsprung. Ich meine, das musst du dir vorstellen, der eine ist 3 Meter oder der Odi ist 3 Meter vorne und der Schwarz probiert, dem nachzukommen. Das ist ja gar nicht möglich. Ist ja gar nicht möglich. Er kann ja nicht stöckeln oder Schlittschuhschritt machen zwischen denen. Er müsste irgendwann etwas herausfinden, eine Abkürzung oder irgendetwas, oder der andere muss einen Fehler machen. Also, mit dem wollte ich einfach sagen, dass wir meinen immer 24 Hundertstel, das ist eigentlich ein Wimpernschlag. Das ist es natürlich nicht, oder? Also mit denen, das ist ein klarer Unterschied vom ersten zum zweiten. Also, grandiose Leistung. Aber darf ich noch schnell zum Schwarz kommen?
Du darfst alles hin. Gar klar.
Wir probieren ja immer wieder zu erklären, ja, wieso. Jetzt muss man sich eigentlich in die Situation vom Schwarz stellen, oder? Der hat eine schwere Saison gehabt.
Kreuzbandriss vor 2 Jahren, oder?
Ja, bald, einfach oder? Mit dem Comeback und alles zusammen. Und jetzt ist er jetzt ist er am Start mit einer Hundertstel Sekunde Rückstand. Sag du mir, was in dem seinem Kopf los ist. Sag mir, was meinst du? Was ist Priorität für ihn?
Das einigermassen ins Ziel bringen. Also, irgendetwas, wo aufs Podest zu kommen.
Genau. Der denkt nicht eine Sekunde an einen Sieg, sondern er muss sagen, okay, es hat ja geklappt, es ist gut gegangen, einfach keinen Blödsinn machen, schon aggressiv fahren, du musst immer aggressiv fahren, sonst passieren die kleinen Fehler. Mit dem wollte ich einfach sagen, der erste und der zweite haben noch nicht alles ausgepackt, was sie können.
Aber ich muss gleich einen Unterschied, das behaupte ich jetzt, zwischen Marco Schwarz und Marco Odermatt. Der Marco Odermatt
hat gewinnen.
Hätte in dieser Schwarz-Situation voll auf sie gefahren.
Ja, genau, er wäre genau gleich gefahren. Ja. Weil ein Hundert, weißt, Hundertstel kannst du nicht, kannst du nicht timen. Ja. Aber ist klar, der Marco hat wollen gewinnen, aber er hat gewusst, was es braucht, um zu gewinnen. Mhm. Es braucht in dem Moment keine übermenschliche Leistung. Es braucht nicht eine Leistung, wie es du brauchst, vielleicht für den Olympiasieg dann später im Februar. Genau. Sondern es braucht eine souveräne Leistung, die über alles zusammen stimmt. Und darum ist es auch ein gerechtes. Am Schluss vom Rennen habe ich gesagt, ja, im Westen nichts Neues. Das haben wir ja alles zusammen schon gesehen. Und Überraschung eigentlich nichts Grosses.
Ja, muss ich dir natürlich jetzt gleich widersprechen. Ich meine, im Riesensalon hat das sogenannte Momentum, das viel zitierte, die Loic Meyer auf seiner Seite gehabt. Ich meine, der hat die letzten beiden Riesenslaloms vom letzten Winter, hat er gewonnen. Und jetzt in Sölden?
Eine sehr negative Überraschung für dich.
Genau.
Ja.
Für dich nicht?
Nein, für ihn auch und für mich auch. Nur, weißt du, ich meine, wir werden ja gefüttert von Informationen, wir, oder? Also, wir werden ja gefüttert von dem, was ihr uns berichtet tut. Und dann musst du irgend eins und eins zusammenzählen. Und während der Fahrt, sehr wahrscheinlich, weil die Zwischenzeiten nicht gestimmt haben, habe ich so das Gefühl bekommen, der Leuk wartet auf den nächsten Zwick, wo dann irgendeiner kommt. Also ich habe so das Gefühl gehabt, er ist nicht konsequent, die Wechsel sind nicht konsequent, sie sind so abtastend gewesen. Er hat zwar gewechselt, ist überall auf den Aussenschein, aber ist nicht draufgegangen, sondern hat ihn angestellt und gewartet, was passiert. Mhm. Und wenn du das 10-mal machst, dann hast du natürlich einfach die Sekunden im Knick. Ich finde nichts Tragisches, haben wir ja auch schon gehabt.
Ja,
die Situation also haben wir
ja das in hat ja das BIM Tradition.
Ja, und oftmals.
Er ist erst einmal in Top 5 gefahren, obwohl ihm eigentlich der Hang müsste liegen. Also in diesem Steilhang müsste er ja seine technische Leistung
oder können ausspielen. Ja, vor hat die Mühe zu
noch dazu, oder?
Etwas helfen, ja. Oder? Das ist klar gewesen. Ja, akzeptieren wir. Es wird ja relativ schnell mit dem Slalom losgehen und dann sehen wir wieder sehr wahrscheinlich einen anderen Leute mehr.
Es ist ja gleich, Fakt ist, er hat im August, Mitte August, in diesem Trainingscamp in Neuseeland hat er ein paar Tage nicht können trainieren, weil es ihm wieder in den Rücken eingefahren ist. Das könnte ein Argument sein. Auf der anderen Seite sage ich, er hat letztes Jahr beim Einfahren in Sölden hat er den Klapp für den Rücken bekommen, fährt nachher knapp 3 Wochen später in Levi, in entfesselter Manier aufs Podest. Also da hat man ja immer wieder gesagt, der Meijer ist einer, der mit wenig verhältnismässig, wenig Trainingsläufe im Rennen kann explodieren. Also kann es das eigentlich ja nicht sein.
Das ist wie wenn du gehst essen, einmal erwartest Wildspezialität und dann gibt es wieder einen Metzger.
Das sind also zwei.
Sind natürlich
total... Durch eine Antwort auf ein Pophäus.
Nein, aber es sind ja total andere Sachen. Ich meine, ja. Das Umfeld spielt so eine grosse Rolle. Mhm. Oder weißt du, der Name Sölden. Mhm. Sölden, das bewirkt irgendetwas. Mhm. Levi bewirkt ja. Etwas ganz anderes. Mhm. Dann ist es, es ist eine andere Disziplin. Das dürfen wir einfach nicht vergessen. Es ist ganz, ganz etwas anderes. Es braucht dann verdammt wenig und du bringst die perfekten Schwung wieder an. Du wartest nicht, bis der Ski greift, sondern du sagst am Ski, wenn er muss greifen. Mhm. Du bist dann der Chef, du bist der Pilot. Und das ist er offensichtlich jetzt in dem Riesenlange gewesen. Ich erwarte wieder genau das Gleiche. Also, ich muss jetzt das Rennen nicht gerade gewinnen, aber ich erwarte, dass Meijer dort eine ganz entscheidende Rolle spielt, in allen Slalom, die jetzt kommen.
Wir müssen überlegen.
Und später, mit Zunahme vom Winter, das Gleiche wieder. Ich glaube, es gibt eine Wiederholung vom letzten Jahr bei Meijer.
Also, dass er wieder im Hinblick auf Olympia so richtige Phase so
ja, das
erste Hälfte Jänner, dass es dort richtig losgeht.
Ja. Ja. Ab. Oder im Februar, wenn es ein bisschen wärmer wird und im März, wenn es noch wärmer wird, dann werden das Finale da und so weiter und so fort.
Und er ist ja ein Vorzeigeathlet, also im physisch-athletischen Bereich gibt es bei ihm nicht auszusetzen und darum eigentlich eine Erklärung, oder, dass er so ab Mitte Saison.
Ich glaube, er mag zwar am Modi immer noch nicht nachher physisch. Also in dem Bereich, glaube ich, ist der Marco oder Macho.
Gut, der Marco hat natürlich auch absolute perfekte Voraussetzungen. Er ist wie du 1,83 gross, oder? Und das hat ja irgendwann einmal ein Ingenieur hat ja herausgefunden, oder, dass 1,83
die ideale Größe
ist.
Dort rauskommt der goldene Schnitt.
Oder? Ja.
Ja, genau. Okay, gut. Nein, ich wollte mich da nicht ins Spiel bringen.
Oder mal draussen, Zerbricken, Jean-Claude Killy, oder? Alle 1,83?
Gsi.
Was?
Ich bin, glaube ich, nur noch 1,82. Das nimmt dann ab mit der Zeit,
ja,
oder?
Ja. Hätten Sie dir nicht gedacht, nicht, dass okay, so irgendwo da. Lass uns über Lenz Hechler reden. Er wird ja immer wieder, auch von uns, als Next Odermatt dargestellt. Ich weiss, du findest das nicht gut.
Es ist aber, also den relativieren.
Es ist aber so, der Odi sagt selber, der Lenz erinnert ihn extrem an sich selber. Schüsse Mürise hat letztens gesagt, er hat das Gefühl, wenn er den Lenz sieht, Back to the Future, ins Jahr 2017, genau wie der Odermatt dann, mit den gleichen Ski, mit den gleichen Schuhen, mit den gleichen Stöcken. Und jetzt auch noch mit dem gleichen Sponsor, oder? Im Helm wie auf der Flasche.
Und jetzt sage ich dir, was mir aufgefallen ist. Also ich habe etwa viermal oder fünfmal angeschaut. Dann habe ich Stoppbilder gemacht.
Ja.
Und wenn du die Nummern wegnimmst und den Namen unten dran wegnimmst, hast du wirklich das Gefühl, der Marco kommt.
Ja.
Also, die Wechsel von einem Schwung zum anderen auch, hat das, das ganz leicht dann anspringen.
Ja.
So ein bisschen in eine halbe Streckphase rein und dann auch von der Skibreite und alles zusammen. Von dem her gesehen ist es absolut gerechtfertigt, dass man ihn mit dem Modi vergleichen tut. Andererseits, ich habe immer so ein bisschen ich probiere die jungen Leute immer auch so ein bisschen zu schützen, ein bisschen den Druck wegnehmen. Man muss nicht immer über, er könnte ruhig sagen, hey, wartet jetzt eins, bis ich mein erstes Resultat
bringe. Gut, er sagt ja das selber.
Aber ihr glaubt es mir nicht und bringt ihn immer wieder. Immer wieder vorne drauf,
wenn
oder?
Wenn Teamkollegen selber und jetzt du ja auch das eigentlich bestätigen. Hast du es jetzt gerade bestätigt?
Ja, okay.
Er bringt da, er hat
von der Voraussetzung her... Ah ja, aber das könnten wir jetzt rausschneiden.
Was könnten wir... Nein, das ist doch wahnsinnig. Das lassen wir drin. Okay. Das ist viele Stück von diesem Podcast. Nein, aber jetzt hat es bis jetzt im Weltcup noch nicht funktioniert. Oder? Es war immer wieder gute Läufe gezeigt, hat sich qualifiziert, aber hat es noch nie runtergebracht, hat noch keine Punkte. Könntest du dir vorstellen, dass er ein bisschen...
Ich glaube, der Lenz ist jetzt 6-mal im Weltcup gestartet, gell?
Mhm.
Er hat noch kein Resultat.
Nein.
Wie lange hat er Odi müssen Weltcup fahren, bis er ein Resultat gehabt hat?
Also mal, der Marco ist als Juniorenweltmeister zuerst mal gestartet, St. Moritz 2016. Dort hat er sich nicht qualifiziert, also dort ist er nicht in Punkte gefahren. Qualifiziert hätte es sich logisch, weil ich alle beim Weltcup-Final wieder den zweiten
Lauf
fahren.
Also nicht in die Top 15 und gefahren,
dann, gell? Nicht in die Top 15 gefahren, ja. Ist irgendwann der 20 gewesen.
Ja.
Und dann sein zweites Rennen, Sölden 2016, im ersten Lauf in die 12. Und dann ist er, glaube ich, 17. ist, glaube ich, in der Endabrechnung.
Ist beantwortet. Einfach für alle, die sich das Bild machen wollen, wie hoch als der Lenz schon
ist. Und übrigens, dann, wenn du mich gerade auf das ansprichst, oder mal dann in Sölden, nach dem ersten Lauf, sagen im Trainer, du gang schnell noch die Schuhe kontrollieren. Oder? Dann kommt dort raus, dass eine Schuhe ein bisschen höher ist.
Was aber ist nicht zu hoch. Aber immer noch nicht zu hoch.
Er hat Schuhbändeln im einen Schuh. Hat er noch drin gehabt, ein paar Schuhbändel, oder?
Okay.
Und darum ist das so, oder? Und trotzdem,
ja, als Reserve finde ich doch gut. Weisst du nie, was mit diesen Schuhbändeln passiert?
Ja,
aber gut, wenn du eine Reserve beiträgst.
Ja, gut, bleiben wir beim Lenz. Also ich habe jetzt die Frage beantwortet. Was willst du jetzt daraus machen?
Nein, überhaupt nicht.
Aha.
Ich wollte einfach sagen, wir müssen Geduld haben. Wir müssen wirklich Geduld haben und lassen es los. Einfach.
Ja, ich habe.
Lass mitfahren, lass mitschwimmen. Was ich gesagt habe, ich sehe, wenn ich die Augen zumache und das Bild sehe vom Lenz Hechler, dann sehe ich einen kleinen Odermatt, der da kommt. Oder? Das ist klar.
Er hat ja auf diese Saison her hat er G-Marke gewechselt.
Mhm.
Ist von Nordica zu Stöckli. Und man sagt, er hat ja die eklatanten Probleme an Schienbein, die Entzündungen. Und der Nordica-Schuh ist härter als der Salomon, den er jetzt hat. Und es gibt viele, die das Gefühl haben, er ist eher gewechselt zu Stöckli, dass er den Schuh sich aussuchen kann, im Gegensatz zu Nordica, wo er ja Nordica muss fahren. Kannst du dir das vorstellen?
Kann ich mir absolut vorstellen. Es sind natürlich ganz, ganz kleine, winzige Details, von aussen her gesehen Details sind, aber natürlich auf dem Ski, im Gespür, im Gefühl her, eigentlich eine ganz grosse Rolle spielen. Übrigens, Schienbein haben wir, das ist kein Problem mehr, ist ja alles gelöst, oder?
Ja, wir hätten die Protektoren, die man verboten hat,
Ich frage jetzt.
Du machst es aber gut.
Okay, gut. Nein, mit dem habe ich wollen sagen. Gemerkt
hast, dass ich noch kompetenter antworte als du selber.
Nein, ich glaube, es gibt doch sicher jetzt auch Leute aus, die sich fragen, jetzt reden wir nicht mehr über die Schienbeinprobleme. Ist das jetzt alles gelöst?
Ja, das ist
ja, ich weiss, dass es gelöst ist.
Wunderbar, dass du daran denkst. Ja, es ist so, es darf jetzt bei der Materialkontrolle vom Schuh darf nicht mehr rausplampen, oder? Also, es muss alles.
Nicht drüber rausgehen.
Genau. Genau.
Zungenhöhe, fertig, Schluss. Genau. Ja.
Man hat die Schienbeinschoner einfach in die Zunge verpackt. Wie du es ja immer angekündigt hast.
Oder,
schon im Hochsommer.
Oder wenn es sein muss, wenn die Zunge zu kurz ist, musst du halt den Schuh erhöhen. Musst du den Schuh grösser machen. Das könnte ja auch noch etwas sein.
Ja. Nein, aber da hat man gesehen.
Gut.
Oder Matt.
Dann haben wir da jetzt Ruhe.
Ja, ja.
Und ich bin froh, dass
Thomas
Tummler können...
übrigens ist ja im ersten Lauf auch sehr gut gefahren. Ist vierter gewesen nach dem ersten Lauf.
Ja.
Er hat im zweiten Lauf einen Stein verwutscht.
Ja. Ich bin froh, dass es so ist, weil ich meine, die das Problem haben, das ist da gehst du kaputt. Ich hatte etwa 3-4 Jahre gehabt und konnte nur mit Cortisonspritzen fahren. Nur. Und das ist ja sicher auch nicht richtig.
Ja. Und es ist ja auch mit dieser Lösung ist, ich meine, das Modell, das der Sarrazin gefahren hat, also das, wo der Unterschenkel komplett verpackt hat, das ist jetzt nicht mehr möglich, oder? Und dort hat man ja vor allem das Gefahrenpotenzial entdeckt, oder? Nicht in dem, wo einfach wie beim Odermatt, wie beim Tummler und der Hechler, wo einfach die Schienbein abdeckt, oder?
Ich verstanden. Ja, ich bin zufrieden mit dieser Antwort.
Hast du am Lenzhechler noch etwas wollen sagen oder
nein,
bist du fertig?
Nein, ist alles gesagt. Eben nicht zu viel, einfach nicht zu viel. Gerade kurz andeuten und dann lassen wir es gut sein.
Ja. Und du hast mir irgendwie vorgeworfen, ich habe zu wenig Geduld mit ihm. Das stimmt natürlich überhaupt nicht.
Wir haben zu wenig Geduld.
Der hat bei mir ganz, ganz viel Kredit. Weil ich weiss, oder weil ich überzeugt bin davon, wenn der gesund bleibt, kannst du den längerfristig an der Spitze nicht verhindern. Da bin ich felsenfest davon überzeugt. Das ist gar nicht möglich, dass so ein guter Skifahrer nicht vorne einschlagen kann, wenn er gesund bleibt.
Absolut, ich verstanden.
Gut. Jetzt muss ich gleich noch ansprechen. Ich meine, die erste Abfahrt ist noch ein bisschen von uns entfernt, irgendwie Anfang Dezember in Beaver Creek.
Mhm.
Ich habe letztens ein ganz spannendes Gespräch geführt mit dem Dominik Baris, der sagt, ja, was die bei Fiss noch nicht gecheckt haben, sei, dass das geradeausgefahren zu hohem Tempo das ungefährlichste sei. Das Gefährliche.
Würde ich auch sagen, wenn ich Paris wäre. Würde ich auch sagen, wenn ich
Paris
wäre. Ja, wenn
es. Aber er sagt ja, also das Beispiel ist ja nicht so schlecht. Er sagt, ich habe noch nie jemanden gesehen, im Haneck-Schuss stürzen.
Ich schon. Du schon. Ja, selber.
Haben wir jetzt also doch vom Dominik Paris her schauen, er hat das Kunststück zustande gebracht, im Haneck-Schuss zu stürzen. Wann war das?
72.
Ja.
2 Wochen vor Olympia.
Ja. Was hast du dort für ein Tempo drauf gehabt?
140. Nicht viel weniger.
Ja.
Nicht viel weniger als heute die Spitze, wenn auch noch das Unruhige schaut. Ist zwar nicht immer ein Rennen gewesen, aber im Training, stockdunkle Nacht, hast du sozusagen nichts gesehen. Da bin ich selber schon gewesen. Das kann passieren.
Aber, ja.
Grundsätzlich, ich weiss, ich habe das gelesen und das mitverfolgt. Grundsätzlich muss man Folgendes sagen. Ich bin nach wie vor der Meinung, dass das Tempo der grösste Gefahrenherd ist. Weil, und ob jetzt Hindernisse kommen, die du anprallst oder nicht, wenn du mit 140 oder 150 auf den Boden knallst, dann kann dir niemand garantieren, was dabei rausschaut. Er kann das Schlimmste rausschauen. Ohne, dass du irgendeinen Ort in ein Netz, in einen Baum, in ein Hindernis prallst. Das ist für mich nach wie vor das Grösste. Da kommt das Zweite dazu, wo wir nicht vergessen dürfen. Das Tempo siehst du nicht. Tempo kannst du jetzt, du kannst es auch nicht verkaufen. Du kannst zwar unten eine Zahl anschreiben und alle sagen, oh, das ist ja unglaublich, aber du siehst das Tempo nicht. Und wenn du das Tempo hochhalten tust, kannst du die technischen Schwierigkeiten nicht mehr drin lassen. Dann musst du die technischen Schwierigkeiten rausnehmen. Das ist der Grund, warum er das vielleicht etwa wollte, dass man weniger enge Kurven macht, weniger eckige Sprünge, vielleicht die runden Sprünge, die 20 cm über den Boden schleichst und 60 Meter runtergehst. wo der Zuschauer nicht mitbekommt. Es gibt Haufen Sachen,
aber Dominik Paris hat ja gleich auch ein paar Abfahrten gewonnen auf eine technisch sehr anspruchsvolle Strecke in Burg.
Ich wollte ihn überhaupt nicht. Das ist einer von der ganz grossen, wenn nicht, einer von der ganz grossen Abfahrer von allen Seiten. Wenn du Bormio im Griff hast, wenn du Kitzbühel im Griff hast, dann musst du niemandem mehr etwas beweisen. Das ist ganz klar. Ich bin einfach nicht einverstanden mit seiner These. Kann ja sein. Müssen ja nicht alle die gleiche Meinung haben.
Definitiv nicht. Lass uns zum Abschluss noch über den Peter Barandun reden. Peter Barandun, die letzten Jahre Co-Präsident war bei Swiss Ski zusammen mit dem Urs Lehmann. Und jetzt, nach dem Urs Lehmann seinem Abgang zur FIS, ist der Peter Barandun bestätigt worden als alleiniger Swiss Ski-Präsident. Ich höre immer wieder Leute, die sagen, ja, wenn der Lehmann weg ist, wird Swiss Ski ein Problem bekommen. Siehst du das auch so?
Also ich meine, wenn jetzt mir jemand sagt, weißt du, das Swiss Ski bekommt dann irgendein Problem, ich würde sagen, ja, man ist recht, mal, das passiert.
In 30 Jahren.
Also, es ist ja absolut normal, dass das möglich ist. Nur, kurzfristig, mittelfristig sehe ich überhaupt kein Problem. Und wenn der Urs etwas gut gemacht hat, dann hat er wirklich, ich würde es nicht sagen, seine Nachfolgelösung grausam planen oder so, würde ich es nicht behaupten, aber er hat eine verdammt gute Hand gehabt, für die richtigen Leute beiziehen und den richtigen Leuten auch die richtige Aufgabe zu geben. Ich glaube, Swiss Ski ist extrem gut aufgestellt mit in allen Sparten, also ob jetzt das technisch direkt ist, ob das sportlich ist, ob das wirtschaftlich ist, marketingmässig. Etwas ist natürlich klar. Es muss auch korrelieren mit den... Korrelieren? Ist das ein Wort, wenn man das braucht?
Ab sofort in Aussicht.
Entschuldigung.
Kannst du mir genau sagen, was du mit dem...
Ich habe etwas anderes, ich weiß nicht, ob es korrelieren...
Korrespondieren, hast du wollen sagen? Oder
nein,
dann
müssen wir harmonieren.
Harmonieren, hast du wollen.
Nein, es ist, glaube ich, ganz einfach gesagt, es ist entscheidend.
Korrelieren?
Es ist entscheidend.
Wir machen schnell einen Wettbewerb, Publikumswettbewerb. Was bedeutet korrelieren?
Ja, ich habe das irgendwann nur noch einmal gehört.
Auf marcel.peren@ringe.ch. Was heisst korrelieren? Die richtige Antwort überkommt eine Startnummer von Bernhard Russi.
Korrespondieren, es muss auch zusammenstimmen mit den Leistungen. Ich meine, die grossen Sponsoring-Verträge, die irgendeinmal erneuert werden müssen, die werden aufgrund vom Ist-Bestand zum dazumaligen Ist-Bestand.
Nein, das ist okay.
Du weißt, was ich meine. Ja. Also, es muss dann wieder stimmen. Mhm. Also, es muss dann, der oder man muss dann noch da sein. Vielleicht ist es dann halt ein anderer. Mhm. Aber der muss da sein und der Blick in die Zukunft, dass wir nach wie vor die Weltnummer 1 sind. Und das ist ja der Anspruch, den wir haben in der Schweiz. Wir wollen die Besten von der Welt sein. Und da gehören, das reicht dann halt ein Fahrer nicht. Da gehören dann halt auch die Frauen dazu. Und nicht vergessen, wir haben in den anderen Disziplinen, wie Nordisch, wie Langlauf, wie Sprunglauf, wie was auch immer.
Sprunglauf? Also sagen Sie es Österreich, oder? Ich habe bis jetzt immer Skispringen gesagt.
Aber es sind ja die Läufer, die da springen, oder?
Ja. Sprunglauf. Im Munnenland sagt man für Skispringen Sprunglauf.
Nein, das ist die offizielle Bezeichnung für Sprunglauf. Okay. Springen.
Ja, Sprunglauf.
Jetzt bin ich draus gekommen. Es ist dann entscheidend, wie ist die Schweiz denn aufgestellt und was sind Zukunftsaussichten? Mhm. Weil ein ganz grosser Sponsor, der geht auf Zukunftsaussichten, weil der muss ja dann wieder, weiß auch nicht, 3, 4, 5, vielleicht sogar länger unterschreiben und muss können daheim im Büro, bei den Verwaltungsräten, muss er können vorzeigen, was kommt da in Zukunft. Also von dem her gesehen, um das ganz kurz zu beantworten, nein. Swiss Ski hat kurzfristig, mittelfristig alles andere als ein Problem, im Gegenteil.
Vor allem, weil der Peter Barandun jetzt schon länger an der Spitze ist und weiss ganz genau, wie der Laden läuft oder wie das funktioniert.
Ja, ist kein unbeschriebenes Blatt. Er hat,
er
ist für mich nicht neuer Präsident, er ist Präsident. Ja, ja. Er ist bestätigt.
Er ist jetzt einfach neuer, alleiniger Präsident. Oder?
Ja.
Und er hat ja ganz spannenden Werdegang. Er hat Elektriker gelernt, hat irgendwie so durchgesagt, ja, höchstens mache ich irgendwann mal Meisterprüfung als Elektriker. Und ist dann irgendwann mal CEO geworden, oder, von diesen Electrolux, oder? Also, fast eine Tellerwäscherkarriere, die er gemacht hat und zeigt, oder, dass das ein absoluter Macher ist und einer, der schon früh, Geld investiert hat mit seiner Firma in die Nachwuchsförderung der Skifahrer. Also, ich glaube, der hat der Marco Odermatt und Wendy Holdener schon irgendwas, was mit 12, 13 unterstützt.
Das weiß ich nicht, wie das gelaufen ist, aber allein so zu der Situation.
Nein, es gibt das Elektrolux-Talent-Team, wo er berufen hat.
Er als neuer oder bestätigter Präsident hat eine Zusammenarbeit mit Leuten, die jeden einzelnen hochgradige Leute sind, die zu den besten Leuten auf ihrem Fach gehören in der Schweiz.
Gut, haben wir es für heute, oder? Willst du noch irgendetwas, vielleicht noch mal eine neue Wortschöpfung?
Ich gehe jetzt schauen, was korrelieren heisst und nachher nehmen wir einen Kaffee. He?
Gut.
Ist gut.
Ich freue mich auf einen Kaffee. Euch daheim, lasst doch irgendwie vielleicht Korken anklallen, wie sie sich eigentlich bei einem Après-Ski gehören. Oder trinkt zumindest ein Bier. Prost miteinander, bis zum nächsten Mal.